Echte Stimmen?
Echte Stimmen.
Ja, hallo zusammen. Hier sind wieder Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anne und virtuell vor mir sitzt meine Kollegin.
Kyra?
Wir moderieren die heutige Folge online, weil unsere Gästin einen sehr, sehr langen Anfahrtsweg gehabt hätte. Und wir sprechen heute mit euch über das Thema Hochsensibilität mit der lieben Cordula. Cordula ist selbst hochsensibel und hat vor 14 Jahren den offenen Treff für Hochsensible in Berlin gegründet. Sie hat Pädagogik und Psychologie studiert, ist Coach, ROMPC-Beraterin und Traumatherapeutin, Dozentin, Autorin und vieles mehr. Ja, herzlich willkommen, Cordula. Magst du dich vielleicht einmal selbst vorstellen?
Ja, gerne. Also zuerst erstmal ganz vielen Dank für eure Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Und ich finde es auch eine ganz, ganz tolle Einrichtung. Und ja, bin sehr dankbar, dass ich zu dem Thema mit euch darüber sprechen kann, weil ich das einfach sehr wichtig finde. Ich bin wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich bin 2007 über diesen Begriff gestolpert, hatte den vorher noch nie irgendwie gelesen. Und was mich da sehr fasziniert hat daran war, dass in der Beschreibung dessen, was Hochsensibilität eigentlich ausmacht, ganz vieles stand von dem, was ich von mir auch kannte. Also so dieses klassische Gefühl, hey, die schreiben ja über mich. Aber es war positiv beschrieben. Also es war als ein Merkmal, ein typisches Merkmal dieser Veranlagung beschrieben. Und ich hatte diese Merkmale oder Schwierigkeiten immer als ein Defizit verstanden und habe es dann immer versucht, in der einen und in den anderen und in der nächsten Therapie irgendwie zu eliminieren, zu bearbeiten, zu verarbeiten und so weiter. Und es hat sich aber nicht grundlegend geändert. Und da gingen mir dann so wirklich einige Lichter auf, als ich das gelesen habe. Und da habe ich damals als erstes das Buch Zart beseitet von Georg Palo gelesen, das ich als Standardwerk auch zum Einstieg wirklich empfehlen mag. Das war damals auch zur Hälfte online zu lesen und das habe ich also verschlungen und habe dann weitere Bücher gelesen. Und dann kam so knapp 1,5 Jahre, wo ich das mit mir selber erstmal verarbeitet habe, also sprich integriert, um zu verstehen, was ist das eigentlich? Wo bin ich da? Oder was macht es mit mir, wenn ich jetzt darüber nachdenke, okay, vielleicht war es nicht ein psychisches Problem meinerseits, sondern vielleicht war es einfach schlichtweg die hochsensible Veranlagung, die mich so hat fühlen lassen oder die mich dies hat tun lassen. Und dann habe ich halt auch gemerkt, dass es aus meiner Sicht halt ein sehr, sehr, sehr basales Thema ist, also sehr grundlegend. Und mir ist deutlich geworden, dass viele Menschen, also das war ja so 2008, 2009, über dieses Thema nicht Bescheid wussten, weil ich hatte nämlich gesucht nach Kontaktmöglichkeiten, weil ich mich austauschen wollte, ne? Nachdem ich das selber für mich dann so herausgefunden habe, dachte ich, okay, wie geht's den anderen? Und dann fand ich in Berlin nichts. Also keine Infoveranstaltung, kein Treffen, kein gar nichts. Und dann hatte ich halt so die Wahl, entweder ich warte, bis irgendwer mal irgendwas einrichtet oder ich mache es selber. Und dann habe ich mich halt für Zweiteres entschieden und das war sozusagen mit den HSP-Treffen, also den Treffen für die hochsensiblen Menschen, war das der Startschuss in eine ganz neue Arbeitswelt für mich, also inhaltliche Arbeitswelt.
Ja, das hört sich schon erstens nach einem längeren Weg an, aber auch nach sehr viel Positivem, was du da durch die Selbsthilfe ja letztendlich auch erstmal durch die Selbsthilfe für dich und dann mit anderen zusammen geschaffen hast. Du sagtest ja, 2007 gab es quasi noch gar nichts oder kaum was dazu, halt außer die Bücher, die du gelesen hast. Bei Deutschlandfunk Nova kam kürzlich was zum Thema Hochsensibilität, das heißt, so langsam ist das Thema durchgedrungen sozusagen. Und dort wurde beschrieben, dass es quasi nicht, dass es hochsensibel und das nicht gibt, sondern eher, dass es so eine Skala gibt, auf dem sich viele Menschen bewegen und dass es quasi eigentlich nicht genau einen beschriebenen Punkt gibt, dann ist es Hochsensibilität und dann nicht. Wie würdest du das denn beschreiben, was Hochsensibilität ist?
Also die Diskussion darüber, was ist Hochsensibilität und was ist es nicht, wo lässt es sich abgrenzen, die ist schon sehr lange im Gange. Hochsensibilität wird erstmal ganz allgemein bezeichnet als die Veranlagung, dass das neuronale System, also das Aufnahmesystem, was wir gemeinhin über unsere 5 Sinne definieren, dass das offener ist. Also das heißt, wir nehmen mehr Informationen auf bei gleicher Situation, als es ein normalsensibler Mensch täte. Und was auch tatsächlich jetzt über wissenschaftliche Untersuchungen in Deutschland bestätigt wurde, die Verarbeitungsintensität, die ist komplexer und tiefgreifender bei hochsensiblen Menschen. Und das hat natürlich umfassende Auswirkungen, sowohl auf das Innenleben als auch natürlich auf die Form, wie ich mich im Leben bewege. Ich habe vorhin gesagt, es ist eine basale Veranlagung. Es ist eine sehr grundlegende. Erfahre ich Lebenssituationen, die nicht optimal gestaltet sind, bis hin zur Traumatisierung, dann legt sich das immer, sowohl beim Normalsensiblen als auch beim Hochsensiblen, legt sich das immer über sozusagen das eigene Wesen, über die eigene Identität und auch über die eigene Veranlagung. Das heißt, die Veranlagung wird weniger deutlich sichtbar, wenn andere Faktoren sich drüber legen, als Belastung oder als Störfaktoren.
Jetzt sind wir ja gerade schon so ein bisschen bei den Merkmalen angekommen, beziehungsweise wo es einfach ein bisschen spezifischer auch wird. Vielleicht auch für die Menschen, die sich eben bisher noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben. Die Latte der Merkmale ist natürlich sehr lang und ist auch für jeden anders. Aber Cordula, magst du vielleicht einfach ein paar Dinge benennen, wie und wodurch du entdeckt hast, dass du hochsensibel bist und woran merkst du es?
Also ein Thema, was ein Klassiker ist, ist tatsächlich das Thema der Freunde. Also Freundschaften, ich hatte nie viele Freunde, aber die Freunde waren in der Regel gute Freunde und tiefe Freundschaften. Und ich habe mich auch schon immer dafür gescholten, dass ich nicht in der Lage war, wie andere Menschen, einen großen, lebendigen Freundeskreis zu haben. Das ist ein typisches Merkmal für Hochsensible. Das kann natürlich auch aufgrund von psychischen Belastungen entstehen, dass ich mich tendenziell eh stärker zurückziehe, Angst vor Menschen habe und so weiter. Aber in einem Coaching oder in der Therapie kann man sowas alles im Prinzip auseinanderklamüsern. Ich habe das aber dann, nachdem ich mich mit diesem Thema auch eine Weile beschäftigt habe, auch nochmal genauer beobachtet, ob es denn bei mir jetzt möglicherweise auf eine Traumatisierung zurückzuführen wäre. Und ich habe gemerkt, dass die Art und Weise der Kontakte so intensiv ist und auch schnell intensiv ist. Auch das ist ein typisches Merkmal von Hochsensibilität. Also es geht wirklich in blitzartig, in Sekundenschnelle, in ein ganz intensives Gespräch, dass das dann so intensiv ist, dass ich innerlich so angeregt bin und auch, also im neuronalen Sinne erregt bin, dass ich danach einfach eine Pause brauche. Das heißt, ich kann dann nicht mit so vielen Menschen permanent Kontakte pflegen in einer solchen Qualität. Ich meine damit nicht die wertende Qualität, sondern tatsächlich von der Intensität her. Also das ist ein typisches Merkmal. Das ist auch etwas, was in Kindergärten zum Beispiel oft oder ein Thema ist. Also hier nochmal ein Zuspruch für die Eltern. Wenn das Kind in der Kita das nicht mag, ständig in der Gruppe zu sitzen, ständig gemeinsam am Essenstisch zu sitzen, immer wieder aufgefordert wird von Erziehern, ja, aber nun nimm mal teil, sonder dich nicht so ab oder so, dann ist hier auf jeden Fall ein aufmerksamer Blick hilfreich zu gucken, ob es vielleicht wirklich Teil des Wesens ist, des Kindes, eben nicht so viele Freundschaften zu haben, aber die, die dann da sind, die funktionieren gut. Ja. Natürlich, was ihr schon angesprochen habt, die Überreizung ist ein Klassiker. Ne? Bei der sensorischen Traumatisierung passiert es, dass ich als Kind in permanente Reizüberforderungen komme oder Überlastung. Es ist keine Überforderung, es ist schlichtweg eine Überlastung. Das können große Kindergruppen sein, das kann irgendwie der Lärm zu Hause sein, was weiß ich, der Staubsauger, der Fernseher, die Kaffeemaschine etc. Und als Kind habe ich nicht die Möglichkeit, mich dem zu erwehren. Ich komme nicht raus aus der Nummer. So, und wenn das immer wieder passiert und die Eltern, die Begleiter nicht verstehen, warum das Kind schreit, aufmüpfig wird, unruhig ist, zickig wird, aggressiv ist, sich zurückzieht oder was auch immer für Reaktionen zeigt, dann kann es halt im Negativfalle dazu führen, dass es immer wieder in eine Reizüberflutung kommt und dann natürlich irgendwann eine traumatische Struktur zu diesem Thema entwickelt. Und das ist etwas, was ich bei Hochsensiblen durchaus sehr häufig wahrnehme, dass sie nämlich genau auf diesen auf diesen sensorischen Gebieten ausgesprochen empfindlich sind. Und wenn ein hochsensibler Mensch erstens die eigene Hochsensibilität entdeckt und die entsprechenden Rahmenbedingungen für sich dergestalt umstrukturiert, dass zum Beispiel Überreizung keine Alltagsbelastung mehr ist, dann wird auch die Belastungsgrenze wieder höher. Also auch der hochsensible Mensch ist dann auch im sensorischen Bereich wieder stärker belastbar.
Du hast es ja dann relativ spät erst entdeckt, ne? Hast du ja quasi gesagt, 2007 oder so mit dem Buch.
Ja.
Wie hat das Wissen darum denn dein Leben verändert? Du hast ja gemeint, es war jetzt erstmal ein positiver, wie so eine Tür hat sich aufgemacht, da hast du was gesehen oder selber mal dich selber in einem positiven Licht gesehen. Ja, wie hat sich das auf dein Leben ausgewirkt?
Ja, die Tür ist ein schönes Symbol. Es hat wirklich eine Tür geöffnet, ne? Ich habe angefangen, mich besser zu verstehen. Ich habe angefangen, mich auch Schritt für Schritt positiver zu sehen. Ja, also ich habe einen nicht so schönen Start gehabt im Leben. Ich war sehr depressiv, sehr zurückgezogen, und hielt mich infolgedessen natürlich, auf der ganzen Linie für unfähig für alles Mögliche. Und das durfte sich dadurch, nach und nach verändern. Also ich konnte erkennen, wobei dieser Prozess auch immer noch anhält, aber ich konnte mehr und mehr erkennen, es ist in Ordnung, das, was ich fühle. Es ist in Ordnung, das, was ich brauche. Also dieses Ja zu mir fing an, überhaupt erstmal zu entstehen und dann nach und nach zu wachsen. Und das ist eine absolute Grundlage, um wirklich die eigene Identität als hochsensibler Mensch zu entwickeln. So sehe ich es, ja. Es ist ein ganz intensiver innerer Prozess, der über unterschiedlichste Wege stattfinden kann. Also ich habe wirklich auf allen Ebenen gearbeitet, mit Büchern, mit anderen Menschen mich darüber austauschen, in der Therapie, in der Selbstreflexion, also auf allen Wegen. Und es hat letztlich dazu geführt, dass ich tatsächlich mein berufliches Leben von dem damaligen Stand verändert habe. Indem ich mich eines Tages hingesetzt habe und habe gesagt, also das, was ich gemacht hatte bis dato, das wollte ich schon lange nicht mehr und kam aber nicht raus. Und dann mit diesem Wissen um die Hochsensibilität und das Ja zu mir, ja, ich darf mich verändern, ja, ich darf mich anders fühlen, konnte ich dann mit einer, ja, gleichzeitig auch gewissen Distanz oder vielleicht auch inneren Ruhe hingehen und sagen, okay, was kann ich denn, was habe ich gelernt, was möchte ich denn gern, was brauche ich? Also gerade für Menschen oder für hochsensible Menschen im Berufsleben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, rauszufinden, was brauche ich? Weil viele Hochsensible leiden in ihren Berufsfeldern darunter, dass sie halt in Umgebungen sind, die überhaupt nicht passen, dass sie Inhalte oder eben auch Arbeitsstrukturen haben, die überhaupt nicht stimmen, ja. Und es ist ganz, ganz wichtig, wirklich da aufzuräumen und zu sagen, nee, ich habe das Recht, das wirklich zu tun, was aus mir heraus sich gut anfühlt und was stimmt. Völlig egal, ob die beste Freundin jetzt nur meint, irgendwie, oh nee, was hast du jetzt wieder für einen Flitz oder was auch immer, ja. Und dieses Zutrauen, das war die Tür, die sich da geöffnet hat.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das, was du gerade gesagt hast, dass du durch das Erkennen der Nahhochsensibilität herausgefunden hast, was du brauchst. Und dass es nicht immer das ist, was gerade in dem, was du dir in dem Umfeld, in dem du gelebt hast, geschafft hast. Ich kenne das von mir selbst so, dass das, was ich brauche, etwas anderes ist als das, was ich möchte. Ich selber zum Beispiel bin auch hochsensibel. Und ich weiß, dass mir Natur und Ruhe gut tut. Ich bin aber gleichzeitig auch ein sehr aktiver und sehr interessierter, neugieriger Mensch. Ich wüsste, dass es mir gut täte, aufs Land zu ziehen. Aber ich möchte auch die Kultur und die ganzen Freizeitangebote, Muss dafür aber natürlich in Kauf nehmen, dass ich in Berlin wohne, ständig reizüberflutet bin durch diverse Dinge. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob es da auch so eine Differenz gab und wie hast du die vielleicht überwunden? So, wie kommt man dahin, dass ich das, was ich brauche, auch will?
Das hast du schön beschrieben und das ist natürlich für hochsensible Menschen auch ein ganz klassischer Konflikt. Und wie hab ich das gelöst? Ich habe irgendwann verstanden, dass wenn ich mich in Situationen begebe, weil ich das auch möchte, die mich aber überfluten können, was weiß ich, ein Konzert oder eben ne, eine große Gruppe oder was auch immer, dass ich dann im Vorfeld oder im Nachgang in meinem Terminkalender sozusagen dafür Sorge tragen sollte, dass ich dem System eine Auszeit gebe. Ja, also dass ich sozusagen in meinem Alltagsablauf mit einplane, dass ich eben aktive und dass ich passive Zeiten habe. Und dass diese passiven Zeiten, also das heißt nicht, dass ich tatenlos rumliege, sondern etwas tue, wo mein neuronales System sich wieder beruhigen kann, sich entspannen kann und auftanken kann, dass ich da ganz bewusst Zeiten für einbaue und das auch in meinem Kopf habe, in meinem Bewusstsein habe. Ja, ich habe also gemerkt, dass ich früher Action an Action an Action an Action gehängt habe und mich dann gewundert habe, dass ich irgendwann halbtot umgefallen bin und dann ging mal irgendwie über Tage lang gar nichts mehr. Und dann habe ich verstanden, ja, es ist gut, das einfach ein bisschen zu takten. Manchmal geht es nicht, ne? Je nachdem, was ansteht. Dann ist halt ein längerer Block, der anspruchsvoll ist. Und dann muss ich halt sagen, okay, gut, also dann brauche ich vielleicht nicht einen Tag Auszeit, sondern 2 Tage Auszeit oder mal eine Woche oder sowas, ne? Und das bringt mich auch zu dem Thema, zu den Pausen bei oder für hochsensible Menschen. Pausengestaltung ist für unser eins anders als für normalsensible Menschen. Die können ganz gut, also gerade zum Beispiel auch im Berufsleben, die können auch gut mit dieser Taktung von was weiß ich, ich arbeite, dann habe ich 10 Minuten oder eine Viertelstunde Pause, dann arbeite ich wieder, dann gibt es ein bisschen mehr Pause oder in der Schule das Gleiche. Für Hochsensible funktioniert es nicht, weil wenn ich aktiv bin, dann bin ich das in einer Intensität, die höher ist. Und diese Intensität, die verbraucht natürlich auch entsprechend viel Energie. Also es ist nicht so, dass die Intensität da ist, aber ist auf genauso einem Low-Level durchzuführen wie eine weniger starke Intensität. Das funktioniert nicht. Also das heißt, wenn ich viel Energie verbraucht habe, in einer kürzeren Zeit brauche ich früher eine Pause. Ja, es muss nicht sein, dass ich dann eine lange Pause brauche, aber wenigstens mal eine Auszeit. Und das ist was, was viele nicht bewusst haben, dass das möglicherweise sehr hilfreich ist. Und der nächste Schritt ist, wie kann ich das dann in meinem Umfeld auch umsetzen? Also diejenigen, die selbstständig sind, die können das relativ leicht umsetzen, indem sie sagen, okay, ich gestalte mir mein Arbeitsfeld, also mache ich das. So war es bei mir. Menschen, die festgelegten Strukturen unterlegen, also so wie alle Kinder im Bildungsbereich, alle Menschen, die angestellt sind, wo halt wenig Flexibilität diesbezüglich vorhanden ist, da ist es tatsächlich wichtig, wirklich zu gucken, auf welchem Wege können Möglichkeiten gefunden werden, abgesprochen werden, Strukturen verändert werden, um das zu ermöglichen.
Also geht es da vor allen Dingen um Selbstmanagement, ne?
Ja.
Das ist sicherlich ein Punkt, weshalb es gut ist zu erkennen, dass man hochsensibel ist. Gibt es noch weitere Punkte? Was würdest du sagen? Warum ist es wichtig für sich zu verstehen, dass man hochsensibel ist?
Wenn wir hochsensibel sind, dann haben wir bestimmte Schätze in uns. Im Prinzip hat jeder Mensch Schätze in sich. Das ist gar nicht die Frage. Wir haben aber Schätze, die aufgrund dieser, ich gehe mal auf diese Frequenzidee zurück, die aufgrund dieser unterschiedlichen Frequenzintensität auch die Schätze eine andere Intensität oder Aussagekraft haben. Also ich möchte das mal mit ein Beispiel nehmen einer Lehrkraft. Lehrer zu sein, ist eine hochkomplexe Aufgabe. Ja, ich habe da eine Gruppe von Kindern, jedes Kind ist anders. Auf jedes sollte ich irgendwie eingehen können und ich muss das irgendwie miteinander arrangieren. Ich soll Inhalte vermitteln, die Inhalte sollen passen, die sollen für unterschiedliche Kinder möglichst passen, etc. und so weiter. Das ist eine hochkomplexe Aufgabe. Ich kann die natürlich runterbrechen, wenn ich selber nicht hochkomplex bin. Und sozusagen die zusammenschnurren auf ein Mittelmaß, bei dem ich sozusagen in diesem Mittelmaß alles möglichst gut abdecke. Das machen viele, das ist auch okay. Und es gibt hochsensible oder auch hochbegabte Lehrer, die das nicht machen. Und das ist zu spüren. Der qualitative Unterschied ist zu spüren. Und wenn ich aber Aufgabenfelder habe, die das brauchen, die diese Qualität, diese Intensität, diese Komplexität brauchen, dann ist es sinnvoll, dass genau ein solcher Mensch diese Aufgabe übernimmt. Ja, Programmierer ist auch ein ganz klassisches Feld zum Beispiel, ja. Alle kreativen Sachen ist oftmals mit Hochsensibilität, Hochbegabung, Medialität und Ähnlichem mehr verbunden. Und wenn ich meine Hochsensibilität aber nicht erkenne, kann es sein, dass diese Qualitäten, diese Gaben nicht zur Gänze oder wenn es blöd läuft, überhaupt nicht nach außen kommen. Und deswegen ist es sinnvoll und wichtig zu erkennen, dass ich mit dieser Veranlagung ausgestattet bin.
Was sollten denn Menschen tun, wenn sie jetzt denken, ah ja, Hochsensibilität könnte ein Thema für mich sein?
Also Lesen ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Wie gesagt, das Buch Zart besaitet hatte ich schon erwähnt als Einstiegsbuch, weil da sehr viel Grundmaterial drin steht. Der nächste Schritt, den ich für sehr, sehr wichtig halte, gerade auch im Hinblick auf eine Identitätsbildung als hochsensibler Mensch, ist der Kontakt zu anderen Hochsensiblen. Ja, wir leben in einer Welt, in der Hochsensibilität nicht aktiv sozusagen nach außen getragen wird, also ob das jetzt die wenig sensiblen Strukturen sind, ob das das Wissen um das Thema ist, ob das die Förderung von Kontakten untereinander von hochsensiblen, hochbegabten Menschen ist. Also ist der bewusste Kontakt zu anderen hochsensiblen Menschen wichtig. Es gibt verschiedene Treffen, es gibt in Potsdam welche, es gibt in Berlin welche, es gibt Online-Treffen, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das nächste, was viele auch tatsächlich machen, dass sie einen Online-Test machen, um erstmal überhaupt so einen Eindruck zu kriegen, sage ich auch, wunderbar, überhaupt erstmal einen Eindruck sammeln, ne? Ergänzend zu einem Test empfehle ich aber immer erstmal auch dazu eine Beratung, weil ein Test ist erstens ein Selbsteindruck, was völlig okay ist. Und er ist auch nur ein kleiner und ein aktueller Ausschnitt. Und er differenziert auch noch nicht wirklich sauber, ist es jetzt, sind es jetzt Merkmale, die aus einer Hochsensibilität resultieren oder möglicherweise doch aus einer Traumatisierung. Also da sind die gängigen Tests, die so jetzt im Internet unterwegs sind, noch nicht wirklich so sauber, dass sie das differenzieren können. Das kann aber in einer Beratung stattfinden. Das heißt, die Beratung dient dazu, da wirklich nochmal gegen zu checken. Bin ich denn dann wirklich hochsensibel? Und ob dann jemand den nächsten Schritt geht und sagt, okay, und was mache ich jetzt damit? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Also meine Erfahrung ist, manche sagen, ja, also mir reicht es jetzt mit dem alten Leben, ich will das jetzt ändern, also was kann ich tun? Ich will jetzt weitergehen. Dann ist es das Integrationsthema. Andere wiederum sagen, ja, das ist ja schön, dass ich das jetzt weiß, aber ich habe jetzt gerade andere Baustellen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ist völlig in Ordnung. Und es kommen auch immer mal wieder Menschen auf mich zu, die sie sagen, ja, und ich war mal vor 5, 6 Jahren bei dir und habe mal eine Beratung gehabt und so, und jetzt merke ich, jetzt brennt's. Super. Also nicht schön, dass es brennt, aber ne, jetzt ist dann der Punkt erreicht, okay, jetzt stimmt es, sich dem Thema zu widmen.
Du hast gerade gleich am Anfang oder als zweiten Schritt, glaube ich, schon gesagt, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich Gleichgesinnte zu suchen.
Ja.
Du hast ja 2007 genau danach gesucht, nicht gefunden und hast diesen offenen Treff ins Leben gerufen. Unsere Frage wäre jetzt, wie kam es zu dieser Idee mit diesem offenen Treff und wie hast du damals Gleichgesinnte gefunden?
Naja, der Wunsch war ganz einfach. Ich wollte wissen, wie gehen andere damit um? Ja, also ich habe das für mich reflektiert gehabt, soweit es halt alleine ging, und wollte dann aber wissen, haben andere die gleiche Erfahrung, wenn sie sagen, sie sind hochsensibel? Wo sind möglicherweise Unterschiede und so weiter? Das war ein ganz naives Gefühl oder Wunsch erstmal am Anfang. Und ich weiß nicht mehr wie, aber ich glaube, ich habe damals in Berlin gibt es ja das Sein-Magazin. Da habe ich dann, glaube ich, eine Anzeige geschaltet. Und dann kamen wir waren dann zu viert und haben uns in irgendeinem Lokal getroffen und fanden das so anregend, dass wir gesagt haben, das machen wir nächsten Monat wieder. Und dann haben wir das wieder gemacht und dann habe ich, glaube ich, einfach eine Weile diese Anzeigen geschaltet und dann wurden das mehr und mehr und mehr und mehr und also zum Höhepunkt hatten wir dann auch mal 50 Gäste und die Treffen haben jetzt schon unter der Corona-Zeit gelitten, weil sozusagen die Kontinuität nicht in dieser physischen Form hat aufrechterhalten werden können. Und wir haben jetzt im letzten Winter haben wir wieder angefangen, das zu machen. Es gibt es jetzt allerdings im Moment nur die Treffen, die ich mache und mein Kollege der Robert, die finden in Prenzlauer Berg Pankow in der Brotfabrik statt. Es gibt noch Treffen in Potsdam. Ja, wer also südlicher wohnt, der ist auch dort herzlich eingeladen. Genau, und ja, also ich bin da einfach ganz naiv rangegangen und habe dann im Laufe des Erlebens oder des Tuns, der Treffen gemerkt, ja, das ist sinnvoll. Also ich habe es ja auch an den anderen gemerkt, ne? Also an den Gästen, an den anderen Hochsensiblen, ne? Das Schönste, was ich mal gehört habe bei einem Treffen, war, dass jemand gesagt hat, oh, ich hatte so eine Angst herzukommen und eine große Gruppe und ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Aber jetzt habe ich mich endlich überwunden und habe ich die Tür aufgemacht und habe sofort gespürt, oh, hier bin ich zu Hause. Das war für mich wirklich so das i-Tüpfelchen an Bestätigung, wie wichtig das ist.
Ich finde es total spannend, wie du Gleichgesinnte gefunden hast, weil der normale oder der bekannteste Weg in der Berliner Selbsthilfelandschaft ist ja der, dass man an die Selbsthilfekontaktstellen rantritt. Also in jedem Bezirk gibt es ja eine Selbsthilfekontaktstelle mit Mitarbeitenden, die dabei unterstützen, eine Gruppe zu gründen, die auch dann Werbung dafür machen. Und ich finde es total spannend, dass es auch andere Wege gibt. Kann man denn einfach so vorbeikommen oder muss man sich anmelden? Wie findet man euch?
Ja, also die zwei Treffen, die wir machen, Robert und ich, da ist es gut, sich anzumelden, weil wir einen etwas begrenzten Raum haben dort in der Brotfabrik. Die Treffen kosten nichts, aber wir kriegen auch den Raum umsonst mit der Auflage, wir mögen bitte Speise und Getränke dort vom Lokal genießen. Und genau, und ansonsten einfach bei mir auf die Webseite gehen, auf Termine und sich das entsprechende Treffen raussuchen. Oder mal eine Mail schreiben, wenn ihr was nicht findet oder noch eine Frage dazu habt. Die Potsdamer Treffen werden demnächst dort auch verlinkt sein. Also wer Richtung Süd-Berlin oder gar Potsdam wohnt und dorthin gehen möchte, der kann demnächst, also wird nur ein, zwei Wochen dauern, bis ich das geschafft habe, kann auch dort sich hinwenden. Und sind auch sehr rege Treffen, scheinen auch sehr schön zu laufen. Also kann ich auch empfehlen.
Ja, deine Webadresse und auch die Bücher, die verlinken wir dann noch in den Shownotes. Apropos Bücher, du hast ja jetzt schon ein paar Titel genannt und von dir selber auch gesprochen. Wenn du deinem Leben in die Selbsthilfe oder die Erkenntnis zu dem Thema, wenn du dem einen Titel geben würdest, wie würde dieser Titel lauten?
Also wenn ich es ein bisschen provokant ausdrücken würde, würde ich sagen, weiß ich nicht, Schatzsuche, Bindestrich, mein Weg vom Fragezeichen zum Ich.
Cordula, du bist ja inzwischen ja schon länger selbstständig, gibst auch Vorträge, Fortbildungen, du bist Coach. Welche Rolle, würdest du sagen, hat die Selbsthilfe dabei gespielt oder spielt sie noch immer? Würdest du sagen, dass die Selbsthilfe dich dazu ermutigt und ermächtigt hat, dich mit diesem Thema selbstständig zu machen?
Selbstständig war ich schon immer. Ich habe als selbstständige Beraterin angefangen, oder heute würde man es Coach sagen, dazu. Von daher war der Schritt nicht so weit zu sagen, okay, ich nehme dieses Thema Hochsensibilität und mache irgendwas damit. Also ich war vertraut damit, mir selber was auszudenken. Und ich hatte auch die Mittel gelernt inzwischen, wie ich das umsetzen kann. Also ich hatte kurz vorher eine Moderatorenausbildung gemacht und wusste also, okay, also wenn ich einen Vortrag halten möchte, wie ich das tun kann. Und mir wurde halt in meinem eigenen Verarbeitungsprozess, also in meiner eigenen Selbsthilfe sozusagen, wurde mir ja klar, wie wichtig ich das Thema fand und dass es mir ein Herzensanliegen war, Menschen davon in Kenntnis zu setzen. Ey Leute, guckt euch mal das Thema an, ey, das ist wichtig. Also das hat bei mir so viele Türen geöffnet, ja, und ist vielleicht auch für dich wichtig. Ganz gleich, ob das jetzt eine Selbsthilfe ist, die ich aus mir heraus mache, alleine über Therapie, Coaching oder wie auch immer, oder eine Selbsthilfe, die über Selbsthilfetreffen und entsprechende Angebote angeleitet ist. Es ist immer wieder der Schritt, dieses aktive, bewusste und absichtsvolle Ja mir selbst zu geben, also JA, Ja mir selbst zu geben, für die Veränderung, für den Prozess, zu erkennen, wer ich bin und zu werden, wer ich bin.
Wenn du das jetzt so für dich erkannt hast oder beschreibst, was würdest du denn aus deiner Sicht heraus gerne anderen Hochsensiblen, aber auch Selbsthilfeaktiven in Berlin gerne mitgeben?
Also Punkt 1, Hochsensibilität ist ein Geschenk, ist eine ganz, ganz wertvolle Veranlagung. Viele hochsensible Menschen neigen dazu, sozusagen im Elend oder im Leid festzustecken, wenn halt die belastenden Faktoren zu stark sind und nicht, noch nicht verarbeitet werden konnten. Ich möchte wirklich zusprechen, dass dieser Weg dieser inneren Verarbeitung, den Ballast wegzunehmen, unglaublich wichtig ist. Und es gibt so unglaublich viele und tolle Möglichkeiten inzwischen, das zu tun. Es braucht, wie gesagt, dieses Ja, es braucht den Mut, wirklich zu sagen, gut, ich will raus, und es braucht das Vertrauen. Und dieses Vertrauen möchte ich wirklich aussprechen, diesen Zuspruch aussprechen. Es lohnt sich absolut. Es gibt so viele Geschenke, wenn man anfängt, diese Belastungen zu verabschieden, zu verarbeiten. Das Leben beschenkt einen so reich. Das kann ich nicht beschreiben, weil das ist sowieso für jeden anders, ne? Was dann sozusagen der innere Reichtum, der dann entsteht und sich möglicherweise in irgendeiner Form auch dann im äußeren Reichtum auch niederschlägt, bedeutet. Aber es ist ein absolut lohnenswerter Weg, und gesellschaftlich gesehen finde ich es einen absolut wichtigen Schritt, dass wir die hochsensiblen Menschen in das Licht rücken, also ihnen den Raum geben, der ihnen gebührt, damit sie genau die Gaben und die Möglichkeiten auch umsetzen können, die sie haben, die wir auch als Gruppe und als Gesellschaft auch händeringend brauchen. Eben.
Ja, vielen Dank.
Ja, sehr, sehr schön gesagt.
Das war Cordula vom offenen Berliner Treff für hochsensible Personen. Weitere Informationen zu den Treffen findet ihr unter anderem unter sensibel-beraten.de/hsp-treffen. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wie ihr vielleicht wisst, feiert unsere Selbsthilfekontaktstelle SEKIS dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Wir sind stolz darauf, seit so vielen Jahren Menschen in schwierigen Situationen unterstützen zu dürfen und sind dankbar für die vielen Menschen, die uns auf diesem Weg begleitet haben. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass Selbsthilfe oft noch zu wenig bekannt ist und mit Vorurteilen behaftet. Aus diesem Grund möchten wir unsere Jubiläumsfeier nutzen, um die Selbsthilfebewegung in Deutschland noch bekannter zu machen und eine positive Wahrnehmung von Selbsthilfe zu fördern. Wir planen, unsere Feier gemeinsam mit Selbsthilfeaktiven zu gestalten und ihnen den Raum zu geben, den sie verdienen. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt oder euch an der Feier beteiligen möchtet, besucht gerne unsere Webseite www.sekis-berlin.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Echte Stimmen?
Echte Stimmen.